Heute dreht sich alles um Unternehmenskultur mit Astrid Herrmann, CFO von Beiersdorf.
Das braucht dann unglaublich viel Arbeit, um das immer wieder front and center zu tun. Wie können wir gut zusammenarbeiten, aber auch Konflikte gut austragen, auch der Organisation zeigen, wie man konstruktiv miteinander umgeht. Wenn ich jetzt so an den Vorstand denke, als ich zum ersten Mal eben hier in Beiersdorf war, dann war ich die einzige Frau im Vorstand, ja. Und so eine Vorzeigefrau im Vorstand alleine tut es nicht.
Herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge Access All Areas. Auch heute haben wir wieder zwei super spannende Blöcke rund um unser heutiges Deep Dive Thema Corporate Culture mit euch vor. Erstens sprechen Livia und ich im Google Behind the Scenes darüber, was unsere Kultur bei Google ausmacht. Und dann haben wir eine wunderbare Gästin für unser Guest Access All Areas gewonnen, nämlich Astrid Herrmann aus dem Vorstand von Beiersdorf, die dort nicht nur die Finanzen nach vorne bringt, sondern eben auch die Beiersdorf-Kultur.
Warum finden wir das so wichtig, über dieses Thema zu sprechen? Zu Beginn unserer Karrieren haben wir uns eigentlich um alles Gedanken gemacht. Wie beispielsweise, welches Einstiegsgehalt bekomme ich? In welcher Stadt will ich arbeiten? Was für Entwicklungschancen habe ich? Aber ganz sicherlich nicht über die Kultur des Unternehmens. Wie wichtig der richtige Fit von den Werten, die einen selbst ausmachen und dem Unternehmen, für das man arbeitet, ist, hat sich bei mir zumindest im ersten Lauf der Zeit doch dann schon sehr deutlich gezeigt. Nina, wie war das bei dir im ersten Job?
Ganz genau so. Da ich auf einem kleinen Schuldenberg saß, der mein Studium finanziert hat, habe ich meinen ersten Arbeitgeber tatsächlich danach ausgesucht, ob die Umzugskosten übernommen wurden. Um was für eine Rolle die Kultur des Unternehmens spielt, habe ich dann erst später gelernt. Und passenderweise habe ich auch aufgrund meines eben nicht idealen Fits in die damalige Kultur des ersten Jobs nach noch nicht mal 3 Jahren gewechselt. Ich weiß, dass sich auch bei diesem Konzern die Arbeitskultur mittlerweile super gut geändert hat, aber zu dem Zeitpunkt war die Abteilung, bei der ich meinen ersten Job hatte, super hierarchisch, nach Command and Control organisiert und die Krümel hatten wirklich zu schweigen, wenn der Kuchen sprach. Und leider oder zum Glück war ich nie jemand, der so richtig gut leise sein konnte.
Na, wie gut, dass du jetzt einen Podcast machst.
Ja, das...
Da passt es ja dann ganz gut.
Ja, und wie... Aber Spaß beiseite. Ich hätte mich schon wirklich sehr verbiegen müssen, um bei meinem ersten Arbeitgeber erfolgreich zu sein und hatte eben nicht das Gefühl, mein Potenzial hier wirklich entfalten zu können. Weshalb ich dann meinen zweiten Arbeitgeber immerhin nach Cultural Fit und Wohlfühlen in dieser Kultur ausgesucht habe. Und lange Zeit war dieses Unternehmen dann auch die Jobliebe meines Lebens. Zumindest bis Google kam.
Das ist ja jetzt die perfekte Überleitung zu unserem Google Kultur Deep Dive. Wir wollen euch heute ein paar Einblicke hinter unsere Kulissen geben. Was macht die Kultur bei Google aus? Und wie wir Sorge dafür tragen, dass diese auch gelebt wird und weitergetragen wird. Nina, fang du doch mal an. Google ist jetzt dein 4. Konzern, wie du gerade auch illustriert hast. Du warst bei Henkel, bei L'Oreal, bei Colgate, Palmolive und weiß Gott noch wo, aber das ist ja schon mal eine massive Leistung. Was zeichnet die Google-Kultur aus?
Wir sprechen ja bei uns von 3 Werteüberbereichen, die dann noch einmal Unterpunkte haben. Und ich sage es jetzt mal auf Englisch. Das wäre erstens Lead with Respect, zweitens Lift Yourself and Others und drittens Drive Amazing Work. Und es ist wirklich so, alle diese Werte werden gelebt. Und ganz besonders fasziniert hat mich von Tag 1 an Lift Yourself and Others. Das macht hier wirklich einen Unterschied, denn alle Googler, sämtliche KollegInnen hier sehen zu, einen positiven Beitrag auf ihr Umfeld zu haben. Mit dem Leitgedanken, dass jeder Einzelne von uns, der oder die besser ist, eben die ganze Organisation noch besser macht. Und jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, wie sich das zeigt. Wir haben beispielsweise G2G, also Googler-to-Googler-Coaches, die ihr Wissen, egal ob es Programmieren oder Gitarre spielen oder Backen ohne Zucker oder was auch immer es eben ist, mit anderen teilen. oder ganz banal darin, dass jeder auch proaktiv Wissen im Arbeitsalltag teilt. Beispielsweise, wenn sich jemand durch Untiefen von Helpdocs wühlen musste, um eine Challenge zu lösen, dann wird es danach eine Zusammenfassung in einem deutlich einfacheren neuen Doc geben, was es dann eben für alle anderen, die dasselbe Problem haben, nochmal leichter macht. Und was ich ebenfalls spannend finde, ist eine Möglichkeit, das eben zu encouragen und zu wertschätzen, dass das Umfeld um einen herum zusieht, dass man selbst einfach bestmöglich irgendwie seinen Job machen kann, sind virtuelle Kudoskarten, wo man auch Manager mit in Kopie nehmen kann oder ganze Teams oder eben auch Peer-Boni. Das geht im Wert von beispielsweise 125 Euro, die dann wirklich jederzeit vergeben werden können, wenn eben eine Kollegin einen besonderen Beitrag zu einem Projekt oder irgendeiner Challenge beigetragen hat. Und Livia, du feierst ja dieses Jahr 10-jähriges Googleversary, während ich noch relativ frisch dabei bin. Passt das so für dich? Was gibt's da für dich zu ergänzen?
Ja, Nina, ich finde, das hast du schon sehr, sehr gut zusammengefasst. Also deine Beobachtungen treffen total. Und ich erlebe das auch wirklich tagtäglich genauso. Und das Verrückte ist ja wirklich, dass dieses positive Miteinander auch über die ganzen Jahre hält. Also ich bin jetzt, wie du sagst, 10 Jahre im Konzern und ich erlebe es immer noch wie an Tag 1. Und zu deiner Frage, warum das so ist, gehe ich mal auf genau 2 Treiber ein. Erstmal zu den Googlern, also das bestehende Team. Unsere Performance wird jedes Jahr nicht nur an Zahlen, Daten und Fakten gemessen, sondern die Hälfte der Beurteilung macht neben diesem What, also diesen Zahlen, auch das How aus, so wie wir es betiteln. Und dieses How bestücken wir mit 3 Werten, die du beschrieben hast. Jeder wird also regelmäßig daran gemessen und bewertet, wie gut er diese Werte auch lebt. Und People Manager, so wie wir das sind, werden beispielsweise auch sehr deutlich in der Manager Feedback Survey danach bemessen und in 3 Bereichen auch beurteilt. Das ist einmal der Bereich Deliver Results, Develop People und Build Community. Wir stecken unsere Erwartungen gezielt auch in OKRs ab und haben auch immer ein Auge darauf, wie wir diesen Zielen im täglichen Doing auch etwas näher kommen können. Und dann für alle Neuzugänge in unserem Rekrutierungsprozess wird auch sehr stark daran geachtet, wie der Cultural Fit ist. Es gibt für externe Bewerberinnen neben 3 Interviews zu Leadership, Role-Related Knowledge und General Cognitive Ability auch immer ein 4. Interview, das die potenzielle Googliness bewertet.
Jetzt musst du auch nochmal kurz sagen, was denn Googliness ausmacht, weil lustigerweise gibt es dazu gar nicht mal so viel zu ergoogeln.
Ja, das ist ein kleines Geheimnis, aber wir verraten es euch. Die Googliness hat 3 Dimensionen, nämlich Neugier, Ambition und Teamfähigkeit. Und diese 3 Eigenschaften tragen dazu bei, dass jeder Googler durch die anderen hier sich stets weiterentwickeln kann. Aber jetzt wollen wir doch auch mal hören, was die Beiersdorfness ausmacht. Liebe Astrid, wie schön, dass du da bist. Und dich stellen wir kurz mit einem von uns KI-generierten Gedicht vor.
Hier kommt unser KI-generiertes Gedicht. In Hamburgs Glanz, wo die Elbe sich wiegt, Astrid Herrmann als CFO jegliche Challenge besiegt. Vom Zahlenmeer zur Führungshöhe, ihre Pfade ein Erfolgsmärchen so schön. Die Bilanzen tanzen nach ihrem Kommando, ihr Finanzzauber ein meisterhaftes Mambo. Mit Weitsicht lenkt sie Finanzen klug, Astrid Herrmann des Geschäfts Herz und Zug.
Herzlich willkommen, wow. Astrid.
Das war super. Ganz von
Hallo
Bart
Astrid.
Hier. Hallo.
Chief Finance Officer, CFO bei Beiersdorf. Also besser hätte ich auf gar keinen Fall dichten können. Aber eine Sache, die schlichtweg auch die KI nicht hinbekommt, ist die Antwort auf unsere Intro-Frage. Nämlich die Frage, indessen, was nicht in deinem Lebenslauf steht und was nicht alle von dir offensichtlich zugänglich haben.
Also hinter mir steckt eine ganz normale Person, die ganz viel Spaß auch an ihrem Leben hat, die zwei Kinder, einen tollen Mann hat, die gerne kocht, wann immer sie Zeit hat, die gerne was liest, die gerne reist und die zum Beispiel letztes Wochenende gesnowboardet ist in schönen Österreich in ganz viel Schnee.
Oh wow, großartig, dass du den Schnee ausnutzen konntest. Danke, Astrid, so haben wir schon mal so ein bisschen hinter die Kulissen gucken können. Wir wollen ja heute über Unternehmenskultur sprechen. Wie wichtig ist eine gute Kultur für den Unternehmererfolg oder Unternehmenserfolg?
Also ich glaube, für gute Kultur gibt es nicht wirklich ein Rezept oder eine Definition. Ich glaube, was für ein Unternehmen gut passt oder vielleicht für eine Industrie, mag für eine andere komplett falsch sein. Und da haben wir ja auch gerade ein paar gute Beispiele. Ich glaube, sowas wie Risikobereitschaft in der Luftfahrt ist eine ganz andere als Risikobereitschaft in einem Tech-Unternehmen. Und deswegen glaube ich auch, dass es wirklich keine einzige Definition dafür gibt. Was für mich ganz wichtig ist und das ich auch so erlebt habe in meiner Karriere, dass eine Kultur, ein Unternehmen zum Schluss durch gute, aber insbesondere durch herausfordernde Zeiten einfach konstruktiv begleiten muss. Ja. Ist ein Unternehmen durch seine Kultur einfach nicht in der Lage, Herausforderungen zu sehen oder sich an neue Anforderungen anzupassen oder immer wieder auf die Kunden einzugehen, seine Mitarbeiter im Blick zu halten. Naja, so ein Unternehmen wird einfach unter einer großen Challenge sein. Aber Unternehmen, die das können, egal wie sich die Kulturen dann zum Schluss ausprägen, die werden einfach auch über die längere Zeit erfolgreich sein. Und ich glaube, auch Mitarbeiter können sich wirklich oder können erfolgreich sein in allen möglichen Kulturen, ehrlicherweise. Und da habe ich auch wirklich ein konkretes Beispiel von einem Ex-Kollegen, der mit mir in einem Unternehmen gearbeitet hat. Ich habe sogar in zwei Unternehmen gearbeitet, in denen Care als Value definiert war und ich würde mal sagen, auch zum größten Teil so gelebt worden ist. Und dieser Ex-Kollege war sehr erfolgreich in diesem Unternehmen, in dem ich auch gearbeitet habe. Hatte super Networks, war beliebt bei allen, hat da super gearbeitet und ist dann zu einem anderen CPG-Unternehmen gegangen, das einen Ruf hatte, komplett ruthless zu sein, das so richtig Cutthroat-Kultur hat. In dem ist er auch aufgeblüht und hat mir sogar mitgegeben, dass er es ganz nett findet, mal endlich Klartext zu hören in dem neuen Unternehmen und das auch sehr refreshing sein kann. Von daher gesehen denke ich wirklich, Kultur ist aufs Unternehmen, vielleicht auch die Industrie geschnitten, auf die Geschichte eines Unternehmens, wo sie herkommen, wo es hingeht. Und somit gibt es ganz viele Ausprägungen von guter Kultur, bestimmt aber auch Ausprägung von Kultur, die vielleicht nicht mehr ganz angemessen ist.
Vielen Dank, Astrid. Ich finde es auch sehr bemerkenswert, diesen Punkt indessen authentisch zu bleiben und sich nicht zu verändern. Und wie du deinen Kollegen gerade beschrieben hast, dass er den Aspekt Care, egal in welchem Kontext, trotzdem authentisch gelebt hat. Sehr beeindruckend. Du bist ja jetzt seit fast 3 Jahren bei Beiersdorf. Wie hat sich die Kultur in dieser Zeit bereits verändert?
Ich wollte bei dieser Frage wirklich ein bisschen nachforschen und nicht nur so meine Sicht auf die Veränderung geben. Habe so ein bisschen auch in meinem Team nachgefragt, was haben Sie denn gesehen? Wo glauben Sie, dass wir uns am meisten verändert haben? Und fand das ganz gut, dass es da auch viele Überschnitte gab mit dem, was ich so jetzt erlebt habe in den 3 Jahren. Das ist ganz gut, das zu sehen. Aber natürlich auch ein bisschen, wo wir vielleicht auch als Management-Team schon drauf schauen müssen und uns auch in der Zukunft eben dran messen. Aber was ich sagen würde, die größten Themen, die aufgekommen sind, ist Beiersdorf war, würde ich mal sagen, und vielleicht ist das für Deutschland generell relativ traditionell, was die ganzen Ways of Working waren, pre-Corona. Und wir haben das als Unternehmen wirklich super geschafft, den New Work umzusetzen und auch die ganzen Learnings mitzubringen, die ganze Flexibilität, die wir haben, wie wir unseren neuen Campus kreiert haben und umdesignt haben während der Corona-Zeit, wie sehr gerne unsere Mitarbeiter auch wieder ins Unternehmen kommen und eine gute Balance gefunden haben. Das ist einfach wirklich super und wird sehr, sehr geschätzt von unseren Mitarbeitern. Das finde ich auch super. Das haben wir auch wirklich vorangetrieben. Da wollten wir sozusagen auch eine Vorreiterrolle hier in Deutschland mitbringen. Darüber hinaus, die großen Themen, die durchkamen, waren ganz klar die Entscheidung und dass wir die wirklich vorangetrieben haben, viel mehr bereit waren, da klare Entscheidungen zu treffen, fokussiert zu sein, unsere strategischen Initiativen voranzutreiben. Und das war wirklich auch, wo der Vorstand ganz klar von Anfang an vorantreiben wollte. Also es ist auch gut zu hören, dass wir das auch so hinbekommen haben. Das andere war, dass wir eine große Alignment-Kultur hatten, auch noch haben. In 3 Jahren schafft man das nicht, das ganz umzuändern. Aber ich war ganz überrascht, als ich am Anfang hierher kam und zum 5. Mal zu dem gleichen Thema, keine Weiterverarbeitung, sondern genau das gleiche Deck sozusagen 5-mal gesehen habe, bevor es dann endlich mal in unserem Executive Committee zur Entscheidung vorlag. Und daran haben wir wirklich gearbeitet. Ich habe jetzt ganz viele Meetings zusammen mit meinen Kollegen, nicht hintereinander, sondern da hören wir uns zum ersten Mal ein Thema an und können auch gleich dann dazu diskutieren und Entscheidungen treffen. Das haben wir wirklich vorangetrieben und das ist auch gut zu hören, dass die Organisation das sieht. Wir sind auch viel, ich würde mal sagen, more daring, Risiken einzugehen. Das müssen wir auch. Und Projekte vorantreiben, was Neues probieren, in neue Whitespots zu gehen, neue Länder, neue Kategorien und so weiter. Und das treiben wir jetzt viel stärker voran. Wir schauen auch viel, viel mehr über den eigenen Tellerrand. Das haben wir in Finanzen wirklich als erste Funktion getan, wo ich auch sehr bedacht draus war, dass wir uns einfach ein bisschen messen. Wo sind denn andere Finance-Teams, sowohl was wir tun, aber auch wie wir es tun und für wie viel Investition wir es tun. Und das haben wir vorangetrieben und dann auch durch alle anderen Funktionen durchgebracht. Und das hat uns wirklich geholfen, uns da zu messen und zu sagen, wo haben wir denn Vorteile, aber wo haben wir auch Nachteile und müssen wirklich Gas geben. Und das sieht auch die Organisation so. Jemand, der für mich arbeitet, der meinte, man ist wieder wirklich stolz, im Finanzteam zu sein, weil man so viel erreicht hat über die letzten Jahre. Und das ist natürlich auch schön, so wieder zu hören. Ich würde sagen, insgesamt so ein Zusammenhalt und einen gemeinsamen Drive, wirklich Sachen zu erreichen. Es ist einfach eine gute Stimmung im Unternehmen, nicht nur, weil es uns gut geht, aber auch, weil wir wirklich Sachen voranbringen und als Team arbeiten und das auch immer wieder wiedergeben an die Organisation, wie sehr wir das auch schätzen. Also das sind so die guten Punkte, die durchgekommen sind, wo man aber auch sieht, dass all diese Veränderungen schon noch etwas Arbeit auch brauchen ist. Es sind viele Veränderungen. Es bringt auch manchmal Unsicherheit und eben auch sehr viel Druck in die Organisation. Und da müssen wir natürlich sicher gehen, dass wir da immer wieder nachhaken und auch nicht vergessen, alle mitzunehmen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig.
Ja, super spannend. Also diese Themen, wie du dir angerissen hast, beschleunigt, dann more Risikobereitschaft, der Zusammenhalt trotz des entstehenden Drucks. Ich glaube, es ist unheimlich wichtig, um die Unternehmenskultur in die heutige Zeit zu führen. Unsere letzte Gästin, Claudia Nehmert von der Telekom, hat eine Frage an dich gestellt. Sie war vor 2 Wochen bei uns im Podcast und sie wollte wissen, welche praktischen Tipps du uns mitgeben kannst, um Innovationen zu helfen, den Kulturwandel zu gestalten und vielleicht sogar noch zu beschleunigen.
Ja, praktische Tipps und beschleunigen. Da habe ich leider auch wiederum kein einziges Rezept dafür. Aber was ich schon denke, ist, gerade bei großen Innovationen kommt es wirklich darauf an, dass man auch dort investiert und das fördert, was man versucht zu erreichen. Ist so ein bisschen put your money where your mouth is. Ich glaube, bei Big Bets zögerlich umzugehen, zu hoffen, dass dann irgendwie irgendwas Großes dabei rauskommt, während man alle anderen Tassen und so weiter auch weiter fördert, das ist wahrscheinlich nicht wirklich machbar. Ich glaube, manchmal muss man auch wirklich sagen, okay, wo geht's denn hin? Wo will man denn auch wirklich investieren, um ein Unternehmen nach vorne zu bringen und Innovationen voranzutreiben? Und dann muss man das auch in einem größeren Stil machen. Die Tech-Unternehmen, finde ich wiederum, zeigen das gerade sehr oder haben das auch über die letzten Jahre natürlich sehr gezeigt. Wenn sie sehr investiert sind in ein Thema KI, dann stellen sie da auch unglaubliche Summen dahinter. Und das müssen wir andere Unternehmen auch ähnlich machen. Da kann man nicht zögerlich vorgehen und dann irgendwie hoffen, dass es dann zu einer großen disruptiven Innovation kommt. Und auch bei dem Kulturwandel, ich glaube, so halbe Sachen zu machen, zu versuchen, das ein oder andere klein bisschen zu ändern oder nur so halb gar mitzubringen, das kriegt man da nicht hin. Ich glaube, man kann nicht wirklich hoffen, dann Fortschritte zu machen. Das muss wirklich ein großer zum Schluss Effort von allen sein, da wirklich mitzumachen und das voranzutreiben. Von daher gesehen, da eine ähnliche Antwort beim Kulturwandel. Es braucht wirklich viel Arbeit, um das hinzubekommen.
Total, aber da seid ihr sehr agil und habt einen starken Zusammenhalt. Also das ist positiv. Die positiven Variablen sind bei euch schon gesetzt. Wie stehst du denn zu dem Satz Culture eats Strategy for breakfast?
Ja, also ich glaube, da ist sehr viel Wahrheit drin. Ich glaube, wenn man einen kulturellen Wandel so angeht, dass es an einer Person oder sehr wenigen aufgehängt ist, dass man meint, dass irgendein Consultant reinkommen kann, und ich schätze unsere Consultants sehr, die uns da doch das eine oder andere Mal helfen. Aber ich glaube, wenn man das denkt, dass jemand reinkommt und einem dann einen Blueprint gibt und one and done, dann ist man fertig. Das ist einfach nicht der Fall. Je prägnanter eine Kultur, eine Organisation ist, ich glaube, desto schwieriger ist es, sie auch zu ändern. Und dann muss man einfach auf eine lange Journey vorbereitet sein. Ja, und das haben wir auch hier im Unternehmen gesehen. Vincent, unser CEO, hat ganz klar die Impulse gesetzt von diesen Veränderungen, die ich da auch angesprochen hat. Er hat uns als Vorstandsteam zusammengebracht, hat wirklich verstanden, was uns Einzelnen auch wichtig ist, aber wie wir auch gut zusammenarbeiten. Und das braucht dann unglaublich viel Arbeit, um das immer wieder front and center zu tun. Wie können wir gut zusammenarbeiten, aber auch Konflikte gut austragen, auch der Organisation zeigen, wie man konstruktiv miteinander umgeht. Es ist unglaublich viel Kommunikation dahinter. Viel Raum auch für Diskussionen, was ich immer super finde, dass wir immer wieder, egal wo wir hingehen, in die kleinste Ortschaft ein You Can Ask Me Town Hall machen und darin auch immer wieder die schwierigen, die nasty questions, wie Vincent sie auch nennt, hören wollen, um einfach sicher zu gehen, dass wir auch eine Opportunity haben, unsere Ideen den Leuten noch mal näher zu bringen, warum wir das versuchen zu erreichen, warum wir unsere Kultur auch verändern wollen, was wir an Gutes mitnehmen, was wir aber auch verändern wollen. Das muss man immer wieder mitgeben. Das ist wirklich harte Arbeit. Und ich glaube, diejenigen die Unternehmen, die hoffen, mal kurz eine kulturelle Ansage zu machen und dann passiert das auch schon, naja, dann ist das eben ein Frühstück und beim Abendessen ist es schon lange vorbei. Von daher gesehen, ja, ich glaube wirklich, da steckt viel dahinter und man kann das nicht ernst genug nehmen, wie viel man da machen muss und wie weit verbreitet man das auch in die Organisation tragen muss, dass die Leute da auch wirklich dran glauben und mit an einem Strang ziehen.
Ja, total. Es braucht also einen langen Atem. Und den habt ihr offensichtlich. Gab es denn eine Erfahrung, die du schon mal gemacht hast, wo du dich verbiegen musstest, wo du einmal nicht mehr du selbst sein konntest?
Ja, also ich glaube, ich weiß natürlich schon, was mir selbst am besten liegt. Ja, Ich mag nicht zum Beispiel Schwierigkeiten aus dem Weg gehen. Das nagt an mir. Ich mag gerne Sachen auf den Tisch tun und besprechen. Ja, und in einer Kultur, wo man das nicht kann, da bin ich da nicht so glücklich. Ich mag auch das Politische nicht so sehr. Das ist lieber im Hintergrund als im Vordergrund. Ich mag auch gerne lieber Teamgeist als jetzt Hierarchie und so weiter. Trotzdem gibt es nicht so ein Nirvana-Unternehmen, das mir all diese Seiten gibt. Das gibt es einfach nicht. Ja, und zum Schluss glaube ich, dass man auch wirklich als Person klarkommen muss mit verschiedenen kulturellen Aspekten. Und was mir immer wieder geholfen hat, ist zu überlegen, okay, ich mag zwar dieses oder jenes nicht und das fällt mir wirklich schwer, aber im Großen und Ganzen passt das? Ja, nein. Und habe ich genügend Bereiche, wo ich wirklich was bewirken kann, wo ich wirklich was voranbringen kann? Und dann kann ich vielleicht auch mal einfach übersehen, was mich stört. Und ich glaube, dieses Abwägen, diese Vor- und Nachteile, das muss man natürlich auch immer sehr persönlich machen und für sich selbst. Aber das hat sehr oft zum Schluss dann für mich gepasst. Aber ich muss auch sagen, das war auch oft am Anfang schwierig. Entweder bei den Unternehmen, die ich gewechselt habe, oder auch, wenn ich in neue Länder gezogen bin. Nach 3-4 Monaten hat es öfters mal geknatscht für mich selbst in mir drin, wo ich dachte, Mensch, das ist wirklich schwierig. Aber da durchzukommen, hilft einem, die positiven Aspekte wirklich zu sehen. Das hilft einem auch. Und glaube ich, so voranzugehen, dass man sagt, man wird nie die perfekte Unternehmenskultur haben. Man wird sich immer anpassen müssen. Aber passt es insgesamt immer noch? Fühlt man sich wohl und kann was vorantreiben, was bewirken? Das war dann immer gut genug für mich.
Dein Appell, sich auf verschiedene Kulturen einstellen zu müssen, finde ich super wichtig. Wir arbeiten ja wirklich auch immer mehr im diversen internationalen Kontext. Und du hast jetzt wirklich schon viel Erfahrung bei mehreren Unternehmen, mehreren Ländern gesammelt. Von Alcatel über Clorex, Colgate Palmolive, jetzt eben Beiersdorf als wirklich sehr traditionelles deutsches Unternehmen auch. Du meintest auch gerade, dass es am Anfang durchaus gelegentlich mal geknatscht hat nach den ersten Wochen. Was hat dir denn geholfen über die Zeit, da eine gewisse Cultural Resilience quasi für dich aufzubauen?
Also es hat wirklich eigentlich immer so geknatscht. Also wie gesagt, oftmals nur in mir. Das hat wahrscheinlich keiner wirklich bemerkt. Aber in mir selbst und meinem Mann gegenüber gab es da schon die eine oder andere auch Träne, ehrlich gesagt. Und auch der Zweifel, ob man das denn eben schafft. Entweder inhaltlich, was natürlich die Herausforderung der Aufgabe an sich ist, aber auch die Kultur, das Unternehmen und so weiter. Das ist schon immer eine große Herausforderung. Und was mir da geholfen hat, ist einfach, dass ich die Erfahrung gemacht habe über die Zeit. Ja? Dass ich über die Zeit einfach gelernt habe, hey, ich kann mich wieder an ein neues Unternehmen gewöhnen. Ich war relativ lange immer bei den Unternehmen. Also bei Clorox war ich zum Beispiel über 7 Jahre, bei Colgate über 16. Jetzt bin ich schon 3 Jahre hier. Also ich bin jetzt nicht jemand, der alle 2 Jahre wo irgendwo Neues hingeht. Aber ich habe immer wieder es geschafft, mich in einem Unternehmen zurechtzufinden, wirklich einen Impact zu haben, lange genug da zu sein, um wirklich einen Impact zu haben, wo Leute auch mir vertraut haben. Und ich glaube, diese Erfahrung zu machen, dass es dann doch, auch wenn die Anfangszeit vielleicht schwer war, immer wieder gut war und Spaß gemacht hat und man so viel Neues dazugelernt hat. Ich glaube, das war einfach, was mir über die Zeit wirklich geholfen hat. Und wie gesagt, auch mein Mann, der mir dann immer wieder auch mitgegeben hat, Astrid, das hast du beim letzten Mal geschafft. Jetzt hab doch mal Vertrauen, dass du das dieses Mal auch wiederum schaffst. Und ich glaube, diese Erfahrung, die man über die Zeit hat, auch das Netzwerk, in diesem Fall wirklich mein Mann, der mir dann auch immer wieder Vertrauen zugesprochen hat, das ist einfach unglaublich wichtig. Und was ich auch gelernt habe über die Zeit, ist, dass ich einfach mal ein bisschen abschalte, die Seiten, die mir nicht gefallen. Also sozusagen mich eher fokussiere auf die positiven neuen Aspekte in irgendeinem neuen Job oder im neuen Unternehmen und so ein bisschen die ja, Sachen, die mir nicht so gefallen haben, einfach zur Seite zu tun und zu ignorieren. Und über die Zeit an denen vielleicht dann auch Veränderungen anzustreben, wenn man dann auch ein bisschen ein Standing hat im Unternehmen und vielleicht auch ein Verständnis aufgebaut hat, warum denn diese Seiten so sind, diese dann anzugehen und zu versuchen zu verändern, das bekommt man hin. Das habe ich einfach durch meine Erfahrung auch gelernt über die Zeit und das gibt mir schon einen Comfort.
Das kann ich total nachvollziehen. So ein bisschen das private Umfeld als der Fels in der Brandung, weil man selbst im Absolut. Auge des Sturms ist. Da kann ich auch noch ein Lied von singen. Und der zweite Punkt, den du gemeint hast, den kann ich ebenfalls sehr gut nachvollziehen. Sich wirklich so ein bisschen nicht auf die Area of Concern zu konzentrieren, sondern auf die Area of Influence bzw. of Control. Genau da, wo man eben weiter einen positiven Impact machen kann. Das finde ich auch wirklich einen guten Reminder, sich nicht von Sachen, die man im Zweifelsfall vielleicht auch gar nicht mal so gut beeinflussen kann, eben runterziehen zu lassen. Ne?
Absolut.
Kommen wir noch mal in ein anderes Thema. Finance ist ja jetzt auch nicht unbedingt der am weiblichsten geprägte Bereich in den meisten Unternehmen. Und Gleiches gilt ja auch leider für Vorstandsetagen. Vor ein paar Monaten meldete die Tagesschau, dass die Zahl der Frauen in Vorständen zwar leicht zunimmt, aber eben leider auch nur leicht und wir immer noch sehr unterproportional unterwegs sind. Welchen Beitrag kann oder muss denn eine Unternehmenskultur leisten, um mehr Frauen den Weg an die Spitze zu ermöglichen?
Also als erstes muss ich einen Plug machen, weil wir haben eine Female CFO-Runde hier in Deutschland. Das ist ganz toll, von der Maria Ferraro von Siemens Energy erschaffen. Und es werden immer mehr von uns, was wirklich fantastisch ist.
Sehr gut.
Also das ist schon mal sehr gut. Aber es ist noch nicht genügend, wie du schon auch gesagt hast. Und wenn ich jetzt so an den Vorstand denke, als ich zum ersten Mal eben hier in Beiersdorf war, dann war ich die einzige Frau im Vorstand, ja. Und so eine Vorzeigefrau im Vorstand alleine tut es nicht, ja. Und ich glaube, da muss man wirklich als Unternehmen dran glauben, dass man für seine ganzen Mitarbeiter eine faire Basis auch kreieren muss und dass das auch gut für ist für das Unternehmen. Und das muss dann in den Talent-Management-Prozessen, da glaube ich wirklich stark dran, wirklich so festgehalten und gelebt werden. Von der Vorstandsetage bis in der Einstellung des Berufsanfängers in der lokalen Gesellschaft, ja. Wenn man das nicht tut und versucht, hier mal da was zu tun und dort mal was zu tun, das ist einfach nicht gut genug und das setzt sich auch nicht durch. Und hier wiederum ist wirklich harte Arbeit angesagt, ja. Und das ist nicht ohne Reibung, habe ich wirklich gesehen in meinem Finanzteam hier bei Beiersdorf, dass man auch, wenn man so Veränderungen anstrebt, eben auch seine männlichen Mitarbeiter wirklich mitnehmen muss. Die machen sich große Sorgen. Da muss man dann immer wieder auch zeigen, wie es darum geht, unsere Talente insgesamt nach vorne zu bringen und eben aber auch einen fairen Prozess für alle Mitarbeiter zu kreieren. Und wenn ich jetzt einfach an unseren Vorstand, in unseren Vorstand schaue, wie wir uns da entwickelt haben, ist das einfach super. Vincent spricht immer davon, dass er, wenn er mal sich rauszählt, er einen 50-50-Vorstand hat bei Beiersdorf, ja. Genauso viele Männer wie Frauen im Beiersdorf-Vorstand sind. Und das ist so ein großer Unterschied zu vorher. Meine Kolleginnen sind alle unterschiedlich zu mir. Sie bereichern unser Team unglaublich. Ich sehe einen wirklichen Unterschied zu der Zeit davor in den Diskussionen, die wir haben, in den Ideen, die angetragen werden, die Entscheidungen. Und zum Schluss, jetzt bin ich ganz leicht unbescheiden. Unsere Performance hat jetzt nicht gerade gelitten, ganz im Gegenteil. Also es ist wirklich was, wo das Unternehmen insgesamt wirklich leben muss und glaube ich, dadurch dann auch wirklich profitiert.
Ja, die Korrelation von Diversity mit der Performance ist bei euch sicherlich auch gegeben. Das kann man bestimmt wunderschön nachweisen. Liebe Astrid, vielen lieben Dank für das Gespräch. Wir kommen leider langsam zum Schluss. Vielleicht noch kurz zwei Standardfragen für dich auch zum Schluss. Zum einen wollen wir unseren Hörerinnen immer konkrete Tipps mitgeben, wie sie eben mit diesem Thema umgehen können. Vielleicht in diesem Fall so ein bisschen, wie finde ich denn die richtige Kultur für mich?
Also Ich glaube, zum einen kann man natürlich einiges tun, bevor man irgendwo sich bewirbt. Da gibt es ja so viele Informationen. Da sollte man auch wiederum sein Netzwerk in Bewegung setzen, um einfach genügend herauszufinden über die verschiedenen Unternehmen, bei denen man sich bewerben will. Da gibt es ja jetzt so viele Informationen. Also da ein bisschen die Zeit investieren, hoffentlich sich auch selbst zu kennen und dann zu sehen, hey, wo würde ich mich vielleicht möglicherweise am besten fühlen? Aber zum Schluss glaube ich einfach auch, dass man wirklich offen sein sollte. Und manchmal entpuppen sich ja auch Sachen wirklich ganz anders, als man sich das vorher vorstellt. Und wenn man da mit einem offenen Geist reingeht und was lernt und auch von anderen Kulturen eben was mitnimmt, immer schaut, wie können denn die Vorteile möglicherweise überwiegen, weil das Gras ist nicht immer grüner auf der anderen Seite. Ich glaube, das hilft alles, dieses flexible sich anschauen, immer das Beste raussuchen, dran arbeiten, ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Aber dann auch wirklich, wenn es nicht klappt und man selbst nicht happy ist, dass man dann eben auch den Schritt macht und was Neues ausprobiert. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Lieber so, als dass man dazu genötigt wird, weil man eben nicht gut in eine Kultur hereinpasst.
Ja, super hilfreich, das wirklich proaktiv anzugehen und wirklich auch als Wachstumschance zu sehen und vielleicht eben mit dem Happiness-Level dann irgendwann zu matchen und dann aber eben auch einfach selbst konsequent zu sein. Entscheiden heißt bekanntlich verzichten. Das finde ich dann auch gut, das entsprechend abzuwägen. Und vielleicht die nächste Frage. Du hast ja eine Frage von der lieben Claudia bekommen. In der nächsten Folge dürfen wir mit Andrea Wasmuth, der Managing Director bzw. Vorsitzenden der Geschäftsführung der Handelsblatt Media Group, sprechen. Und zwar über das super relevante Thema Power of Networks. Gibt es da irgendetwas, das du gerne von Andrea wissen möchtest? Welche Frage möchtest du ihr denn stellen?
Also bei Power Networks denkt man immer an Männer, die Power haben und anderen helfen und so weiter und so fort. Und ich finde, es gibt so viel Power in Sisterhood, also in Frauennetzwerken. Und ich wünschte mir nur, dass wir sie viel mehr ausschöpfen. Und dann die Frage wirklich an Andrea, wie können wir das besser tun? Also da wahrscheinlich keine einfache Antwort auf diese Frage, aber vielleicht hat Andreas durch all ihre Touchpoints mit all diesen wichtigen Frauen und Männern eben da auch einen kleinen Tipp für uns.
Wir nehmen uns dann 3 Stunden für den nächsten Podcast.
Genau.
Super, vielen herzlichen Dank, liebe Astrid. Das war ein rundum Access All Areas Einblick in, wie du und dein Team Kultur bei Beiersdorf gestalten.
Ja, vielen Dank euch und vielen Dank, dass ihr diese Podcast-Serie macht. Das ist wirklich super. Freue mich dann auch reinzuhören bei all den anderen tollen Frauen. Dankeschön.
Danke, Astrid. Unsere 3 Takeaways von Astrid. Eine Kultur muss das Unternehmen durch herausfordernde Zeiten konstruktiv begleiten. Gute Unternehmenskultur gibt es leider nicht im Rezeptbuch. Astrid plädiert für mutige Entscheidungen, Fokussierung auf strategische Initiativen und Investitionen in zukunftsorientierte Themen. Und natürlich noch ein Herzenstipp am Ende, den wirklich jeder von euch umsetzen kann. Seid immer offen für Neues, sucht immer das Positive und traut euch, etwas zu verändern.
So, und damit sind wir auch schon wieder am Ende der 2. Folge. Die Zeit rast. Ein fettes Danke an alle, die hier reingehört haben. Bitte lasst uns wissen, wie euch der Podcast gefällt. Das geht direkt in den Kommentaren oder auf LinkedIn oder auch unserem Insta-Kanal, den ihr ganz einfach unter access-all-areas-podcast findet. Hier gibt's dann auch nochmal regelmäßig Einblicke in unseren Google-Alltag und die Vorbereitungen zu diesem Podcast. Danke euch und bis zur nächsten Folge mit Andrea Wasmuth, Vorsitzende der Geschäftsführung der Handelsblatt Media Group in 2 Wochen.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.